Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein.
Wir gucken heute gemeinsam auf die Dynamik herablassenden Verhaltens, wollen das Ganze ein bisschen erkunden. Und zwar, wenn es nach mir geht, mit einer Prise Humor und hoffentlich dem ein oder anderen Aha-Moment. Das Gefühl, herabgesetzt zu werden, das trifft Menschen völlig unterschiedlich. Unterschiedlich hart, unterschiedlich unverhofft. Und während manche Menschen sofort den Rückzug antreten, gibt es dann andere, die so eine Art verbalen Flammenwerfer zücken und alles niederbrennen oder zumindest das Ganze in Gedanken tun. Ich möchte gerne starten, indem wir einmal schauen, wie unterschiedlich Menschen auf Herablassung reagieren, wie unterschiedlich Menschen mit Herablassung umgehen. Und die ersten, die mir so beim drüber nachdenken in den Sinn gekommen sind, das waren so die Stillen, die das Ganze schnell runterschlucken und sich denken, ach, sei es drum, ich will jetzt keinen Streit, so schlimm war es gar nicht. Dann gibt es aber auch noch die RechtfertigerInnen, die kontern mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten. Schau, schau her, ich habe Recht. Und hoffen damit, die herablassende Person auf der rationalen Ebene ja zu überzeugen, zu besiegen. Und versuchen dabei manchmal mit den Fakten den anderen in gewisser Weise wieder auf seine Position zu rücken. Möglicherweise auch unter einen selbst. Ja, dann haben wir noch die Menschen, die eher konfrontativ vorgehen. Da können dann so Erwiderungen kommen wie, bitte? Das lassen wir mal schön bleiben. Also das sind so die Typen, die den direkten Gegenangriff proben. Das ist ehrlich gesagt nichts für schwache Nerven, sorgt aber in der Regel schnell für Klarheit. Das nächste Verhalten, das immer wieder zu beobachten ist, das ist so ein Verhalten aus einer Haltung von Resilienz, würde ich es nennen. Also so ein innerliches Schulterzucken und so, das ist jetzt eher dein Problem als meins, mach mal, wenn du meinst. Also wirklich ein sehr beneidenswerter, gleichmütiger Geisteszustand, wo das hochmütige, herablassende Verhalten im Grunde gar keine Wirkung auf den Menschen hat, auf den es abzielt. Das genaue Gegenteil dazu sind die sogenannten innerlich Belasteten, für die so ein herablassendes Verhalten quasi genau das anspricht, was oder so schon im inneren Prozess passiert, wo dann Selbstzweifel nochmal bestärkt werden, wo auch Wut im Inneren der Menschen passiert. In der Regel ist das Wut, die sich dann gegen sich selbst richtet, beginnend bei, warum habe ich mich da nicht gewehrt, bis hin zu, du bist aber auch, also wirklich dann Selbstbeschimpfungen. Das heißt, bei innerlich belasteten Menschen passiert gerade durch herablassendes Verhalten extrem viel. Nur man sieht es ihnen nicht an, weil nach außen hin nichts passiert. Und man könnte sie tatsächlich auch verwechseln mit den Menschen, die einfach sehr still einfach nur darauf reagieren. Ja, und dann habe ich noch die Vermeiderinnen und Vermeider, also diejenigen, die einfach eine Situation, die sich dergestalt darstellt, dass jemand wirklich herablassend hochmütig ist, die sich aus so einer Situation einfach entziehen, den Rückzug antreten und damit den Weg des geringsten Widerstandes antreten. Das mag sich jetzt despektierlich anhören, aber manchmal, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier in Gegenwehr, ist das durchaus eine gesunde Situation, also ein gesundes Verhalten. Einfach, weil ich mich damit ein Stückchen schütze und eine destruktive Situation nicht noch größer mache, als sie eh schon ist. Ja, und zu guter Letzt habe ich jetzt noch die sogenannten Ironikerinnen und Ironiker mitgebracht. So ein Lächeln hier, eine kleine Spitze da. Das sind so die Menschen, die mit Humor entwaffnen, was natürlich ganz charmant ist und oft das Beste ist, um es nicht eskalieren zu lassen. Was aber ehrlich gesagt auch das Schwerste ist, wenn wir einem herablassenden Menschen begegnen, finde ich zumindest. Denn das Wesen der Herablassung ist ja eben, dass wir auf irgendeine Weise emotional erwischt werden. Besonders wenn so ein Verhalten unerwartet daherkommt, also wenn wir eben nicht damit rechnen. So, wenn wir natürlich schon wissen, dass Person X sich gerne herablassend, hochmütig, arrogant verhält, dann sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbereitet. Und von ihm oder ihr erwarten wir nichts anderes, daher nehmen wir seine oder ihre Worte gar nicht ernst. Wir sind so distanziert, dass wir eben nicht emotional sind und dann mit gebührender Leichtigkeit reagieren können. Was ja eine Basis für eine humorige Erwiderung ist. Aber wenn es unerwartet kommt, dann fehlt einfach diese innere Distanz und dann erwischt ein herablassendes Verhalten schnell und oftmals eben auch tief. Und in diesem Modus können die wenigsten ironisch oder mit Humor die Herablassung, das arrogante Verhalten abwehren. Das waren so ein paar Reaktionsmuster, die ich mal so gesammelt habe. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben Sie sich da irgendwie wiedererkannt? Oder ist es bei Ihnen eher eine Mischung verschiedener Reaktionsmuster? Und das wiederum ist dann auch abhängig von dem jeweiligen Menschen, der Ihnen gegenübersteht und gegebenenfalls auch von der Situation. Keine Sorge, alle Reaktionen, die ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, sind extrem menschlich, sind völlig normal, wirklich menschlich. Die Frage ist eben immer nur, haben Sie das Reaktionsmuster für sich als Gewohnheit etabliert, das für Sie auch langfristig gut ist? Und mit dieser Frage möchte ich dann jetzt auch den Fokus wechseln, eben von Ihnen als individuelle Person, als Einzelperson und auf das schauen, was herablassendes Verhalten mit Teams macht und wie es eben die Gruppendynamik beeinflusst. Also, wenn ich auf Gruppen, auf Teams gucke, dann kommt mir ein mittlerweile schon fast verbrauchtes Wort in den Sinn, nämlich dass herablassendes Verhalten in Teams schnell toxisch werden kann. Ich weiß, im Moment wird dieses Wort toxisch viel und auch oft verwendet, aber ich muss zugeben, mir fällt da jetzt gerade kein passenderes Wort ein. Darum lassen Sie uns eher drauf gucken, was ich damit meine. Ich meine, vielleicht kennen Sie das. Ein Kommentar hier, ein Augenrollen da und plötzlich ist die Stimmung im Team angespannt. Und das spricht genau das an, was Amy Erdmannson in ihrer Forschung aufgezeigt hat, nämlich wie wichtig psychologische Sicherheit ist, also ein Umfeld, in dem sich Menschen respektiert fühlen und eben keine Angst vor Abwertung haben. Und genau da sind wir dann eben beim Wort toxisch. Und was passiert, wenn eben diese psychologische Sicherheit fehlt? Also was sind die Folgen? Die Folgen sind, dass Vertrauen bröckelt, dass die Zusammenarbeit oberflächlich wird und irgendwann sich sowas ergibt, dass jeder quasi nur noch auf Zehenspitzen rumläuft, um ja keine Zielscheibe zu werden, um bloß nicht als Zielscheibe dazustehen. Herablassendes Verhalten kann Teil einer Teamkultur werden. Und in einer solchen Teamkultur entsteht dann eben schnell eine Spirale von Mikroaggressionen und eben auch Missverständnissen. Aber bevor Sie jetzt anfangen, eine Liste mit Kolleginnen und Kollegen zu führen, die schuld sind, stopp, Moment. Denn oft steckt in solchen Konflikten, in solchen herablassenden Kommentaren und Verhaltensweisen eben mehr. Oft ist das ein Verhalten, das Teil eines größeren Konflikts ist, dann sind solche Verhaltensweisen eher ein Indikator. Das ist dann kann Teil eines größeren Konflikts, einer Teamdynamik sein, in der sozusagen jeder, das muss ich Ihnen jetzt leider sagen, in der jeder ein bisschen Dreck am Stecken hat. Das heißt natürlich nicht, dass es diese Teams gibt, in denen einfach eine Person, sagen wir mal, besonders heraussticht mit hochmütigen und herablassendem Verhalten. Aber ganz oft erlebe ich eben auch herablassendes, hochmütiges Verhalten als Teil einer Teamdynamik, eines auch Teamkonfliktes, wenn es schon so weit gediehen ist. Und dann ist dieses einzelne, singulär betrachtete Verhalten eben eher ein Indikator, als dass es als Einzelnes stehen gelassen werden kann. Das Problem ist, wenn das Management eben nicht rechtzeitig gegensteuert. Denn dann wird aus diesem Einzelproblem, gehen wir mal gerade davon aus, dass es ein Einzelproblem ist, dann wird aus einem Einzelproblem nämlich schnell ein kulturelles. Und dann, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wird es, wie man so schön sagt, kompliziert. So, was können Führungskräfte tun? Was kann Leitung tun? Führungskräfte können durch gezieltes Wertschätzen in Meetings, in 1-zu-1-Gesprächen die Kultur positiv stärken. Und wenn auch das nicht weiterhilft, dann können tatsächlich immer noch Teamcoachings und auch Mediationsprozesse weiterhelfen, solch eine Dynamik zu durchbrechen. Ja, und nachdem wir jetzt schon auf die Einzelebene geguckt haben, sprich, wie kann man oder wie reagieren Menschen, einzelne Personen auf herablassendes und hochmütiges Verhalten und wir dann geguckt haben, was hat es für Auswirkungen auf das Team und auch zumindest einmal geschaut haben, welche Möglichkeiten gibt es da, wobei mir immer wichtig ist zu wissen, es gibt Möglichkeiten, auch einer solchen Teamkultur ist man nicht ausgeliefert, sondern es gibt Möglichkeiten, das Ganze zu drehen. möchte ich jetzt im nächsten Schritt gerne auf die Frage gucken, was die Ursachen für herablassendes Verhalten sind. Sie könnten ja jetzt sagen, haha, ich weiß es jetzt, weil die anderen im Team so herablassend sind, ist unsere Teamkultur so schlecht, haha. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass das nicht ganz so ist, denn ehrlich gesagt, also ich kann Ihnen da wirklich nur bedingt zustimmen, es gibt verschiedene Forschungsansätze, wie zum Beispiel die soziale Vergleichstheorie von Festinger oder auch den Dunning-Kruger-Effekt, die begründen, warum wir alle zu herablassendem Verhalten neigen. Also alle, Sie und ich auch. Wir sind wohl nicht auf der Seite der Guten alleine. Festinger zum Beispiel begründet dieses herablassende Verhalten, das offensichtlich im Verhalten von uns allen drin steckt, damit, dass er sagt, dass wir dadurch unsere eigenen Werte erkennen, dass wir auch ein Stückchen unsere eigene Identität verstehen und erkennen, uns also ein Stückchen selber erkennen. Er bezeichnet dabei explizit den sogenannten Abwärtsvergleich, also den Vergleich mit jemandem, der quasi unter uns steht, und sagt, dass dieser Abwärtsvergleich uns ein beruhigendes Gefühl gibt, okay zu sein. Vielleicht haben Sie das ja auch selber schon mal erlebt, wenn Sie sich mit einer Kollegin oder einem Kollegen verglichen haben, der oder die noch weniger Erfahrung hat. Man merkt, man ist besser, man ist schneller und es gibt einem ja ein gutes Gefühl. Ein anderer Punkt ist der von Dunning-Kruger. Das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Und hier geht es darum, dass Menschen mit wenig Wissen oftmals überschätzen, welche Fähigkeiten sie dann tatsächlich haben und dann eben auf andere herabgucken, die sie für noch weniger kompetent halten. Und das ist eben oftmals die Unwissenheit über die eigenen Grenzen, die dann zu dieser Dynamik führt. Ja, und als drittes gibt es ja dann auch noch den Narzissmus. Hier haben wir Menschen mit einem übersteigerten Selbstbild, die dazu neigen, andere herabzusetzen, um ihre eigene Unsicherheit zu kaschieren. Also allein das sind jetzt schon drei Mechanismen, die uns bewusst oder auch unbewusst in solche Muster treiben. Und da habe ich noch gar nicht davon gesprochen, dass wir selber manchmal auch aus Stress heraus herablassend handeln oder dass wir uns ja auch vielleicht mal unsicher fühlen oder die Überzeugung in uns haben, dass wir einfach ein bisschen schlauer sind als die anderen oder eine andere Situation, in der wir es gar nicht böse meinen. Vielleicht sogar, nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich eine gute Absicht haben, aber rein kommunikativ in irgendeiner Form es beim Empfänger nicht ankommt. Also zum Beispiel, wir wollen helfen, aber unsere Worte kommen an wie ein Tritt gegen das Schienbein. Dann haben wir uns nicht willentlich herablassend verhalten, haben es vielleicht auch gar nicht empfunden, wollten nur helfen und trotzdem kommt es beim Empfänger an. Das heißt, wir haben neben all den Dingen, über die wir schon gesprochen haben, auch noch diese Sender-Empfänger-Thematik, die auch nicht außen vor gelassen werden kann und darf. Denn wir wissen ja immer nicht, auf welchen Boden fallen die Worte, die wir teilen. Von daher, der Schlüssel zum Thema Herablassung liegt immer darin, sich selbst auch zu hinterfragen, wann ich mich das letzte Mal herablassend verhalten habe, was mich dazu gebracht hat, was meine Gründe und Ursachen sind und vor allem, was ich das nächste Mal anders machen kann. Und jetzt fragen Sie vielleicht, hallo, warum soll ich mich jetzt mit meinem möglicherweise herablassenden Verhalten beschäftigen, wenn es mir doch darum geht, besser mit dem herablassenden Verhalten anderer umgehen zu können? Und da kann ich Ihnen nur sagen, es ist in gewisser Weise, neben der Tatsache, dass es natürlich immer wertvoll ist, sich selbst zu reflektieren, ist es aber auch wertvoll, tatsächlich sein Gehirn an der Stelle ein bisschen zu lockern und sich in eine Situation, in eine gedankliche Position auch zu bringen, die es möglich macht, noch mit mehr Leichtigkeit zu verstehen, was beim anderen unter Umständen passiert und mehrere Möglichkeiten auch im Kopf zu haben, die eine Ursache dafür sein können, dass jemand anders sich herablassend verhält. Noch eine kleine Anmerkung zu dem Thema, bevor wir weitergehen zum Umgang mit Herablassung, also den Strategien im Umgang mit der Herablassung. Eine kleine Beobachtung, die ich in Mediationen immer mache und machen darf, ist, dass in solchen emotionalen Konflikten, die so weit gediehen sind, dass sie eben zu einer Mediatorin gehen, um eine Befriedung zu finden, dass in solchen emotionalen Konflikten eben auch viele emotionale Verletzungen geschehen sind und dass in solch schwierigen Situationen mit anderen Menschen sehr schnell auch das Bedürfnis entsteht, den anderen erst einmal herabzusetzen und dann vielleicht auf Lösungen zu gucken, selbst wenn sie zu einer Mediatorin gehen, um eigentlich ja Lösungen und Befriedung zu finden. Aber dieses Motiv, ich bin verletzt worden und ich möchte den anderen herabsetzen, das ist ein Motiv, das ich in Mediationen tatsächlich sehr oft erlebe. Und das hat etwas mit Positionskämpfen zu tun. Manche Menschen brauchen eben eine bestimmte Position innerhalb eines sozialen Systems, innerhalb eines sozialen Miteinanders, um sich so sicher fühlen zu können, dass sie dann aus dieser Sicherheit heraus handeln können und aus dieser Sicherheit heraus eben auch den Schritt gehen können, Lösungen zu finden und wieder rational handeln zu können. Von daher ist dieses Thema Herablassung sicherlich sehr viel breiter, als ich das jetzt hier in dieser Podcast-Folge beschreiben kann. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, es gibt viele Gedanken, die ich dazu noch habe, die ich jetzt hier in die Podcast-Folge nicht einbringen kann, aber dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich immer, auch noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen. Aber jetzt möchte ich gerne zu dem Punkt kommen, der ja vielleicht auch einer der Gründe ist, weswegen Sie diese Folge hören. Und das ist der Punkt Strategien im Umgang mit herablassendem Verhalten. Also der Frage, was können Sie tun? Was können Sie tun, wenn Sie auf herablassendes Verhalten treffen, wenn Ihr Gegenüber sich herablassend verhält? Wie können Sie damit umgehen? Und da habe ich für Sie 7 Strategien zusammengestellt, die Ihnen helfen können, souverän mit herablassendem Verhalten umzugehen. Sie werden feststellen, manche dieser Strategien sind klare Handlungsstrategien, in denen es sehr klar darum geht, sich vielleicht vorzubereiten, aber sehr klar eben um die Handlungsebene geht. Bei anderen ist es eher so, dass es ein Stückchen darum geht, die eigene innere Verfasstheit, so würde ich das jetzt mal nennen, ein bisschen in eine Richtung zu entwickeln, die Ihnen dann in einer Situation, in der Sie herablassendes Verhalten erleben, die Sie in einer solchen Situation dann souveräner handeln lässt im Umgang mit diesem Dritten. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an, erster Punkt. Und mein erstes Stichwort in meiner Stichwortsammlung ist das Thema Selbstbehauptung üben. Ja, und was meine ich damit? Ich meine damit, sich zu trauen, offensiv zu sein. Zum Beispiel Formulierungen wie, ich empfinde diesen Ton als völlig unangemessen. Oder, das ist meine Perspektive, bitte respektieren Sie das. Also auf diese Art und Weise Grenzen zu setzen. Wenn Sie für sich merken, so offensiv möchte ich das jetzt gar nicht, so offensiv möchte ich auch gar nicht sein, das ist nicht mein Typus, das ist nicht mein Naturell, dann kann ich Ihnen noch etwas anderes an dieser Stelle an die Hand geben. Und das ist eine einfache Frage. Und zwar, wie meinen Sie das? Was meinen Sie damit? Wie meinen Sie das? Glauben Sie mir, dieser Satz wirkt wirklich Wunder. So einfach dieser Satz ist, so einfach diese Frage ist, sie wirkt Wunder. Ich habe ein Seminar in meinem Portfolio, in dem es tatsächlich hauptsächlich um Selbstbehauptung, also um kommunikative Selbstbehauptung geht. Und wir gucken uns dann zum Beginn des Seminars immer verschiedene Selbstbehauptungsmittel an. Und am Anfang ist es so, dass die meisten Teilnehmenden immer recht defensive Mittel wählen. Und zum Ende sind die meisten dann schon auch mutiger geworden und wählen dann in den verschiedenen Übungen, die wir machen, oft die etwas offensiveren Techniken. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, sich selbst zu behaupten, also sprachlich, rhetorisch sich selbst zu behaupten, ist eben auch eine Übungsfrage und es ist auch eine Frage, die eigenen Grenzen ein bisschen auszuweiten. Also so würde ich es mal nennen, weil von zu Hause aus, zumindest in den meisten Fällen, haben wir ja gelernt, höflich zu sein, uns in einem Kreis der Höflichkeit zu bewegen, den Kreis der Höflichkeit auf gar keinen Fall zu verlassen. Und jetzt komme ich Ihnen hier in dieser Podcast-Folge daher und sage, stellen Sie eine Gegenfrage. Wie meinen Sie das? Und vermutlich haben Sie das genauso wie ich gelernt. Wir stellen keine Gegenfragen, wir beantworten die Fragen. Aber die Frage, wie meinen Sie das? Das ist eine wirklich, wirklich starke Frage, weil sie einem Gegenüber, das im Angriff ist, das in einer herablassenden Art und Weise agiert, eben dazu zwingt, konkret werden zu müssen. Und aus diesem Konkretsein heraus gerät eben diese andere Person, die sich versucht hat, herablassend zu verhalten, in die Defensive. Und da würde ich dann immer sagen, das ist dann Punkt für Sie. Und wenn Sie irgendetwas im Rahmen von kommunikativer Selbstbehauptung in Ihre Tasche stecken wollen, dann nehmen Sie diesen Satz, diese eine Frage. Aus meiner Sicht ist das eine der stärksten Selbstbehauptungsmöglichkeiten im Umgang mit herablassenden, aggressiven und hochmütig arroganten Verhalten. Und wissen Sie was? Es ist zugleich eine der einfachsten Möglichkeiten. Ja, und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt in meiner Stichwortsammlung. Und da steht jetzt sich innerlich distanzieren. Naja, das hat natürlich verschiedene Ebenen. Das hat einmal die Ebene, wie reagiert mein Kopf darauf? Und da kann ich Ihnen an die Hand geben, hämmern Sie sich diesen Satz in Ihren Kopf. Das ist die Unsicherheit der anderen Person, das ist die Unsicherheit der anderen Person, das ist die Unsicherheit der anderen Person, das ist nicht meine Unsicherheit, das ist die Unsicherheit der anderen Person und so weiter. Das hilft auf jeden Fall schon mal, nicht alles persönlich zu nehmen. Darüber hinaus ist das aber auch nur der erste Schritt. Worum es eigentlich gehen muss, ist, eben nicht impulsiv zu reagieren. Atmen Sie einmal tief durch und fragen Sie sich, was will ich mit meiner Reaktion jetzt wirklich erreichen? Vielleicht ist ein souveränes Danke genau das Richtige. Oder ein Danke, ich habe eine andere Sichtweise. Vielleicht reicht das auch schon. Oder vielleicht ist es ein humorvoller Kommentar, der die Situation komplett entschärft. Richtig an der Stelle ist einfach, sich im ersten Schritt inhaltlich zu distanzieren und wirklich zu sagen, okay, das ist die Unsicherheit des anderen, das ist etwas, das hat nichts mit mir zu tun. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, was sind Reaktionsmuster, die ich mir vielleicht auch im Vorhinein schon überlegt habe, die jetzt genau passen. Gerade hatte ich Ihnen die wundervolle Frage, wie meinst du das, an die Hand gegeben. Und das ist einfach eine Möglichkeit, eine wirklich großartige Möglichkeit, eine Grenze zu setzen. Genauso wie, danke, ich habe eine andere Sichtweise. Oder wenn Sie der Typ dafür sind, nach dem Inhalten und damit auch der Distanz zu Ihren Emotionen, dann gegebenenfalls humorig zu sein. Humor ist eine so großartige Möglichkeit, dem Gegenüber den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber dafür braucht man eben diese innere Verfasstheit. Ja, und damit komme ich schon zum dritten Punkt. Und das ist das innere Schutzschild aufzubauen. Und ja, das ist ein wirklich ganz wirksames Mittel. Allerdings muss man dafür auch der Typus sein. Das muss ich dazu sagen. Aber was meine ich damit? Ich meine Affirmationen. Bei Affirmationen geht es darum, sich inhaltlich, innerlich zu stärken. Und wenn Sie einen Draht zu Affirmationen haben, dann machen Sie das gerne. Nutzen Sie es auch sehr bewusst, nutzen Sie es für verschiedene Themen, um sich innerlich so weit zu stärken, dass Sie gezielt auch mit herablassendem Verhalten gut umgehen können. Ganz wichtig an der Stelle ist immer zu bedenken, achten Sie darauf, dass die Affirmationen positiv formuliert sind, dass Sie keine Nichtformulierungen, also keine Verneinungen in die Sätze einbauen. Und es sollten, wenn möglichst, kurze Sätze sein. Also je kürzer, desto besser. In der Regel einfach nur Subjekt, Prädikat, Objekt, vielleicht auch nur Subjekt, Prädikat, also wirklich kurz auf den Punkt. Und damit komme ich jetzt zu meiner vierten Strategie. Die zielt jetzt mehr darauf, sich innerlich zu wappnen, also nicht kommunikativ rhetorisch in der Situation zu agieren, sondern sich innerlich zu wappnen. Und der Punkt ist relativ einfach, nämlich sich selbst besser kennenlernen. Also zu wissen, was Sie können, zu wissen, was Sie nicht können, Ihre Stärken zu kennen, Ihre Schwächen zu kennen, weil in dem Augenblick, in dem Sie Ihre Stärken und Ihre Schwächen kennen, in diesem Augenblick kann herablassendes Verhalten einfach weniger Macht über Sie bekommen. Herablassendes Verhalten kann dann nicht diesen einen wunden Punkt ansprechen oder den inneren Kritiker in Ihnen wachrufen. Wenn Sie in Frieden sind mit Ihren Stärken, wenn Sie in Frieden sind mit Ihren Schwächen, wenn Sie Stärken und Schwächen kennen, dann sind Sie in gewisser Weise gewappnet gegen jegliches herablassendes Verhalten. Und wenn Sie Ihre Stärken dann so gut kennen, dann können Sie Ihre Stärken auch noch sichtbar machen und zeigen. Und damit sind wir bei der fünften Strategie. Und hier dreht es sich genau um Ihre Stärken nochmal, aber um die Handlungsebene. Also wir sind hier beim Handeln im Team und hier geht es darum, dass Sie Ihre eigenen Stärken sichtbar machen, dass Sie Ihre Erfolge wirklich sichtbar machen. Dass Sie nicht nur sagen, ja, das ist halt mein Job, das ist ja völlig normal, sondern dass Sie Erfolge sichtbar machen, weil das am Ende des Tages nicht nur Sie stärkt, sondern auch Ihr Standing im Team verbessert. Und dann wird es dazu führen, dass Sie weniger herablassendes Verhalten erfahren. Von daher ist es so ein bisschen eine Kettenreaktion, so würde ich es mal nennen. Sie machen Ihre eigenen Stärken sichtbarer, werden dadurch auch stärker, bekommen ein anderes Standing im Team. Und wenn Sie gleichzeitig noch, der Punkt 4 in der Liste der Strategien, wenn Sie gleichzeitig auch noch wissen, was für Schwächen Sie mitbringen, dann sind Sie relativ sicher vor herablassendem Verhalten oder sicherer zumindest, als bevor Sie sich mit Ihren Stärken und Ihren Schwächen beschäftigt haben. So, und dieses Stärken sichtbarer machen hat ja auch nochmal einen Effekt. Sie werden insgesamt vielleicht sichtbarer. Und damit kommen wir zu Punkt 6. Und hier bei Punkt 6 habe ich stehen, suchen Sie sich Verbündete. Geben Sie sich gegenseitig Rückhalt, helfen und unterstützen Sie sich gegenseitig, negative Dynamiken auch zu unterbrechen, zu durchbrechen. Also kann zum Beispiel ja auch eine Kollegin oder ein Kollege in dem Augenblick, wenn Sie herablassendes Verhalten in einer Teambesprechung erfahren, dann kann Ihr Kollege oder Ihre Kollegin mit einer Rückfrage reagieren, wenn Sie möglicherweise noch emotional angefasst sind oder auch ein bisschen sprachlos sind. Dann kann Ihre Kollegin oder Ihr Kollege zum Beispiel sagen, du sag mal XY, wie meintest du das denn? Ja, und in dem Augenblick haben Sie quasi so eine Art Erweiterung Ihrer Verteidigungslinie erfahren. Und zugleich kommt der Mensch, der herablassend handelt, der sich also arrogant, hochmütig, herablassend verhält, eben nicht zum Ziel, nur weil Sie unter Umständen sprachlos sind. Und damit komme ich schon zu meinem siebten Punkt. Und dieser Punkt ist relativ einfach, nämlich sich selbst zu reflektieren. Einfach um herauszufinden, an welchen Stellen man selber herablassend handelt und worum es einem selber dabei geht. Es geht mir darum, dass das eigene herablassende Verhalten reduziert werden kann, um so dann im Umkehrschluss auch die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, so eine Art Retourkutsche zu bekommen in Form eben herablassenden Verhaltens. Und ganz nebenbei verbessern Sie damit auch das Teamklima, wenn quasi eine Person, die nicht immer, aber zwischendurch vielleicht ja mal, und das ist menschlich, zwischendurch einfach mal gegebenenfalls auch herablassend handelt. Sicherlich wird sie das gar nicht betreffen, aber ich dachte mir, ich nehme es mal mit auf, noch so als Gedankenanlass oder als Gedankenstütze. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz wundervollen Tag. Bleiben Sie gesund, halten Sie die Ohren steif und bis bald. Tschüss! Lassend handelt. Sicherlich wird sie das gar nicht betreffen, aber ich dachte mir, ich nehme es mal mit auf, noch so als Gedankenanlass oder als Gedankenstütze. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz wundervollen Tag. Bleiben Sie gesund, halten Sie die Ohren steif und bis bald. Tschüss!